the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! From under center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run! 40-30, angles left to the 20, and he is gone!
Herzlich willkommen zur dritten Folge des Purple People Talks 2022 mit bereits dem zweiten Divisional-Duell in dieser Saison. An meiner Seite heute mal wieder Stefan Starke. Hallo Stefan.
Hi Jonas. Heute sehr interessante Podcast-Bedingungen. Wir kommen hoffentlich, hält der Stream, aber lass es uns angehen. Lass uns kurz zurückschauen auf die Eagles und dann aber hoffentlich relativ schnell auf die Lions gucken.
Ja, du sagst es schon. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, aus terminlichen Gründen hat es leider diese Woche nicht zu einer Review gereicht. War vielleicht auch im Interesse aller besser so. Trotzdem möchten wir dieses Spiel nochmal aufgreifen. Wir wollen euch ja jetzt nicht komplett ohne irgendwas dastehen lassen. Deswegen, was ist schiefgelaufen?
Was ist nicht schiefgelaufen, muss man sich da, denke ich, fragen. Es war einfach, ja, von der kompletten Mannschaft wirklich Versagen, muss man, denke ich, sagen. Angefangen mit der Defense, die in der ersten Halbzeit, ich glaube, 375 Yards zulässt, die sich dann in der zweiten Hälfte ein bisschen fängt und durchaus mit Turnovern und auch Special Teams durchaus genug getan hätte, um vielleicht noch so ein kleines Comeback einzuleiten. Aber dann eben Kirk Cousins, der anfängt, Hero Ball spielen zu wollen, der gefühlt mehr Bälle zu Darius Slay als zu Vikings Receivern wirft. Da wurde längst nicht jeder Ball gefangen, der fangbar ist von der Defense der Lions. Und Ed Donatell hat als Defensive Coordinator meiner Meinung nach keine gute Figur gemacht. Kevin O'Connell hat viel Blame auf sich genommen nach dem Spiel, indem er gesagt hat, dass er zu aggressiv war, zu viel wollte in der zweiten Hälfte. Patrick Peterson hat dagegen wieder gesagt, das war ein Execution-Problem, kein Coaching-Problem. Also jeder wollte so ein bisschen verantwortlich sein, was alle Betroffenen ehrt, aber im Grunde, glaube ich, gibt es nicht den einen, der das verkackt hat, sondern das war der klassische Team-Effort.
Ja, das muss man wohl leider unterstreichen. Also muss ja wirklich fragen, also wer war gut an diesem Tag? und da ist es tatsächlich so, dass die Liste auf keinen Fall lang ist. Und da ist doch mächtig was schiefgegangen und das war nach ja doch dem überraschend starken Auftakt gegen Green Bay doch mal wieder ein saftiger Downer, muss man halt leider sagen. Die Eagles waren schon auch nicht schlecht und die Eagles werden dieses Jahr wahrscheinlich auch ein ganz gutes Team haben. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber insgesamt muss man wirklich sagen, also nicht die Eagles haben die Vikings an die Wand gespielt, sondern die Vikings haben sich mit einer unfassbaren Nichtleistung selbst geschlagen. Also das war mal wieder, da hat man es aber mal wieder geschafft, sich mit ganz besonderer Genauigkeit wieder immer wieder selbst in den Fuß zu schießen. Und ja, du hast es schon gesagt, die Defense in der ersten Halbzeit hat sich zum Glück in der zweiten Halbzeit stabilisiert. Und das ist so ein bisschen das Frustrierende. Selbst nach dieser Nichtleistung muss man ja eigentlich sagen, die Vikings hatten eine ganze Reihe an Möglichkeiten, dieses Spiel umzudrehen. Ob das der Irv Smith Drop war in der ersten Halbzeit noch, wo er einen tiefen Walk-in-Touchdown eigentlich völlig unverständlich droppt. Oder eben dann Kirk Cousins in der zweiten Halbzeit, der wie auf Knopfdruck von, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das Chaos Meter auf Twitter kennen, der halt innerhalb von einer der halt innerhalb der Halbzeit von Conserver Kirk auf Chaos Kirk umgeschwungen ist und eben wirklich, wie du es gesagt hast, der hätte ja noch 3, 4 Interceptions mehr haben können. Das ist, ja. Also die Eagles, die haben ja noch mehrere, bei mehreren Gelegenheiten noch mögliche Interceptions gedroppt. Das war ja wirklich, das war ja ein absolutes Chaos. Und ich glaube, und das ist so ein bisschen der Takeaway, den ich so ziehe, man hat halt leider mal wieder einen von Kirks größten Flaws gesehen. Und das ist halt, dass Cousins einfach kein Short-Memory-Guy ist. Das ist er nicht, ist er auch nie gewesen. Der kommt halt manchmal in so eine Phase, da fängt der an, Dinge zu forcen. Und vor dem Snap sich schon festzulegen und wenn der halt in diese Phase reinkommt, wo er halt wirklich anfängt, Dinge zu forcen, da kriegst du ihn nicht mehr raus und dann wird die Nummer hässlich. Und man sieht es immer wieder und es ist, wenn Dinge gegen Cousins laufen und eben er vor allem sein eigenes Spiel nicht hat, dann ist das halt nicht, dass er das durchbrechen kann, sondern dann ist es wie ein Schneeball, der immer dicker und dicker wird, während der den Berghang runterrollt. Und das ist halt eins seiner größeren Probleme. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum viele Leute sagen, er muss perfekt um sich haben. Muss er meiner Meinung nach gar nicht, wenn er auf seinem Game ist. Es gibt durchaus viele Spiele, in denen er gezeigt hat, dass wenn er sein A-Game hat, er das Team auch tragen kann. Das Frustrierende ist aber halt, wenn er eben mal nicht sein A-Game hat, dann kommt er da auch nicht wieder raus. Dann zieht er sich da nicht selber raus. Und wenn Dinge dann eben schlecht laufen, dann ist er eben nicht derjenige, der das umdrehen kann, sondern dann ist er im Zweifel jemand, der es von schlecht auf schlimmer macht. Und das haben wir jetzt gesehen. Und ich glaube, hätten wir in der zweiten Halbzeit auch nur durchschnittliches Quarterback-Play gekriegt, dann wäre die Chance auf ein Comeback verdammt groß gewesen. Also ich meine, du hast 2 Short Fields gehabt, einmal mit der Interception von Hicks und einmal mit dem geblockten Field Goal, wo es Chris Boyd geschafft hat, sich von einem Panther fangen zu lassen. Auch das schon wieder so eine Geschichte, die einfach in dieses Spiel gepasst hat. Ja, es ist nicht viel gut gelaufen.
Nee, ist es tatsächlich nicht. Wer mich auch sehr enttäuscht hat, ist Irv Smith. Ich meine, der hat einen Touchdown gefangen, ja. Aber alles andere darum war blamabel. Entschuldigung, du hast den Drop schon angesprochen, der eigentlich ein sicherer zweiter Touchdown sein muss. Ich glaube, sogar noch im ersten Quarter, wenn nicht, aber auf jeden Fall in der ersten Hälfte gab es 2 Third Downs, wo er beides mal gegen Linebacker, glaube ich, steht. Was eigentlich bei dritter und kurz ein Must-Win ist. Und Kirk wirft ihn zweimal an und er schafft es zweimal, keine Separation zu kreieren oder zumindest den Gegenspieler auszuboxen, dass es physisch einfach eher überlegen ist und das First Down holt. Der hat mich sehr enttäuscht. Aber Cousins, du hast es gesagt, also es ist natürlich jetzt Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, Cousins kann ich Monday Night, kann ich Primetime, kann ich, wenn es schlecht läuft, er kann es immer noch, wenn es eh schon gut läuft. Am Ende war das nun mal seine Leistung und die war wirklich beschämend. Er darf sich da mit den 3 Interceptions, die es am Ende waren, glaube ich, nicht beschweren, dass es nur die 3 sind. Und passt halt in die Leistung des ganzen Teams. Und jetzt hoffen wir, dass gegen die Lions so ein bisschen eine Reaktion kommen kann.
Aber jetzt mal ernsthaft, findest du einen positiven Takeaway, den man aus diesem Spiel ziehen kann? So ein einziges?
Nicht wirklich. Also was mir aufgefallen ist, die Interior O-Line war besser als gedacht, meiner Meinung nach, was eine Low Bar war. Aber gerade Ed Ingram hat mir gefallen als Rookie in seinem zweiten Spiel. Aber ja, das sind jetzt wirklich Kleinigkeiten, die ich da rauspicken kann. Cameron Bynum wurde viel gescholten für ein Play, wo er wohl tatsächlich nichts für kann. Ich war da auch zuerst falsch, aber ich habe es zumindest nicht getweetet. ich dachte auch, dieser Busted Coverage von dem Eagles Receiver, ich weiß gar nicht, wer es war, geht auf seine Kappe, aber es war wohl tatsächlich Stanzler schuld. Aber ja, dadurch, dass sich jetzt Harry auch noch verletzt hat und der nicht mitspielen kann, ist da wirklich wenig Hoffnung. Oder nicht wenig Hoffnung, ganz kurz, sondern wenig Positives aus dem letzten Spiel, wollte ich sagen.
Ich muss sagen, also wenn ich einen positiven Takeaway daraus ziehen möchte, dann ist es halt die Tatsache, dass dieses Team kollektiv schlecht gespielt hat gegen einen eigentlich guten Gegner und trotzdem Chancen hatte, dieses Spiel umzudrehen. Also das ist so ein bisschen das, was mich halt irgendwie noch halbwegs, ja, ich will nicht sagen positiv gestimmt hat, aber was zumindest so ein kleiner Lichtblick aus diesem Spiel ist, so dass du halt eigentlich alles gegen dich laufen hast und alles, also kein Spieler in deinem Team wirklich gut spielt und trotzdem redest du eben über Chris Boyd, der es nicht schafft, den reinzubringen, über Cousins, der zwei Red Zone Interceptions wirft, über Irv Smith's Drop und weißt, dass das Wendepunkte gewesen sind in diesem Spiel, die gut und gerne dazu geführt hätten, dass die Nummer knapp geworden wäre. Und allein das gegen einen Gegner, der gut ist, finde ich, bringt zumindest ein bisschen was an leichtem Optimismus, um das mal so zu sagen. Dann, ja, du hast die Interior Line schon angesprochen, war nicht gut, aber sie ist halt eben auch nicht komplett auseinandergefallen. Und das hätten wir halt, glaube ich, mit dem Gamescript hätten wir, glaube ich, in den letzten Jahren ganz andere Interior O-Line-Leistungen gesehen. Und dementsprechend kann ich damit noch wirklich leben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ja, also war nicht schön, aber es ist halt jetzt eben, man muss jetzt damit umgehen. Und ich meine, wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, so Cousins hat eigentlich jedes Jahr so seine ein, zwei Toilet Games. Und wenn er jetzt sein erstes davon weg hat, gut, so be it.
Was hältst du denn davon, dass Kevin O'Connell wirklich komplett die Schuld auf sich genommen hat? Also so wirklich komplett gesagt hat, er hat schlecht gecallt, er hat gerade Cousins in schlechte Situationen gebracht oder er muss ihn in bessere Situationen bringen. Was ist denn dein Take dazu?
Finde ich okay, dass er das sagt, weil er das als Headcoach machen muss und das als Headcoach mal eine spannende neue Sache ist, dass er sich medial vor seine Spieler stellt. Rein sachlich sehe ich O'Connell wirklich als am geringsten in der Schuld, weil ich fand, die Offense war nicht schlecht gecallt. Also auch wenn die Leute jetzt wieder über das Running Game reden, aber ganz ehrlich, die haben das ganze Spiel zurückgelegen. Das ist ein Gamescript gewesen, da läufst du nicht viel. Das ist einfach so und ich fand nicht, dass er das schlecht gecallt hat. Ich fand auch, dass es nicht auf dem Level war, was er gegen Green Bay gecallt hat, wobei man eben wirklich auch sagen muss, das Spiel gegen Green Bay ist ein super Spiel gewesen, was das Offensive Play Calling angeht. Aber auch jetzt, also ich meine, nochmal, wenn wir von Gelegenheiten reden und auch die Interceptions, das waren ja alles Sachen, die sind ja nicht auf schlechtes Design zurückzuführen gewesen. Also es ist ja irgendwie ein bisschen kurios. Also O'Connell stellt sich hin, sagt, es lag an mir und nicht an den Spielern. Auf der anderen Seite stellt sich Herr Donatell hin und sagt, ja, es lag an der Execution, nicht am Gameplan. Und ich finde eigentlich, wenn ich das bei den Coaches sehe, dann war es exakt andersrum. So in der Offense lag es halt sehr stark an der Execution und wenig bis gar nicht am Gameplan. Ich fand, der Gameplan war solide. In der Defense würde ich tendenziell eher sagen, also da war auch Execution ein Problem, gar keine Frage. Aber wenn du so derartig in der ersten Halbzeit aufgefressen wirst, wie das jetzt passiert ist, dann ist das nicht nur Gameplan, dann ist das nicht nur Execution, dann ist das auch Gameplan. Und deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich anstelle von Herrn Donatell dahingestellt hätte und gesagt hätte, ja, war Execution und nicht Gameplan.
Ja, also das so absolut zu sagen, finde ich auch krass. O'Connell ist natürlich sympathisch. Wir wissen, oder jeder, wo das Spiel gesehen hat, weiß, dass er nicht der Hauptschuldige ist. Also er hat ja nicht Kirk Cousins gesagt, wirf Darius Slay viermal an in der zweiten Hälfte. Er hat auch ganz sicher der Defense nicht gesagt, dass sie fast 400 Yards in der ersten Hälfte zulassen soll. Ist natürlich sympathisch. Matthew Cora von Purple Insider hat so ein bisschen gesagt, ja, das erste Mal kann er das machen, aber also wie oft kann er diese Ausrede noch bringen? Er darf halt nicht der Schuldige sein am Ende, sonst denkt jeder, er wäre es. Und einmal ist die Sache jetzt gut und sympathisch. Frage ist so ein bisschen, was er sich das nächste Mal ausdenkt, wenn das nochmal passieren sollte.
Ja, klar. Ich meine, wir haben es ja auch von anderen Coaches immer wieder gesehen. Also, wenn du das halt ein paar Mal machst, dann ist es okay. Klar, wenn du das jeden Spieltag bringst, dann fragen sich halt auch die Spieler irgendwann so: Hä, warum stellt sich mein Coach jetzt dreimal hintereinander hin und sagt, er hat da Scheiße gebaut? Hat er da wirklich Mist gebaut? So, dann. Wenn das zu oft passiert, dann kann es natürlich auch ganz schnell mal sein, dass du eben das Gegenteil von dem bewirkst, was du eigentlich haben willst und dass du deinen Locker-Room da so ein bisschen verlierst, weil die das dann vielleicht doch auch irgendwann glauben. Ist natürlich auch die Frage, was intern kommuniziert wird. Also es kann natürlich sein, dass er sich medial hinstellt, vor seine Mannschaft stellt und trotzdem am Montag dann im Meeting Room steht und da vor seinen Jungen steht und sagt: Leute, was habt ihr denn da für einen Kack gemacht? Das ist natürlich auch so eine Sache und deswegen weiß ich dann wiederum nicht, wie viel was er den Medien da erzählt, wirklich den Effekt auf die Mannschaft hat. Wenn er sich natürlich eben auch am Montag in den Meeting Room stellt und sagt: Leute, my bad, und das dreimal hintereinander macht, dann hat er ein Problem. Wenn er das natürlich nur für die Medien macht, dann sehe ich das positiv, dann habe ich da kein Problem mit. Ja, aber dann blicken wir doch mal voraus. Ich bin auch ganz ehrlich ganz froh, wenn wir nicht mehr auf dieses Spiel gucken müssen. Aber gehen wir mal so ein bisschen ins Big Picture. Also, ich meine, ja, es ist früh, wir haben die zweite Woche, aber ich meine, wir haben ja vor der Saison schon gesagt, die NFC ist schon relativ offen. Und wenn ich mir die Spiele bisher so angucke, also jetzt mal ernsthaft, wer ist in dieser NFC Favorit?
Die San Francisco 49ers, meine Meinung. Ist vielleicht ein bisschen Bold Take, aber sie haben den besseren Quarterback jetzt am Spielen. Sie haben mit das beste Team, meiner Meinung nach. Und die NFC West ist vielleicht doch nicht so brutal, wie man zuerst dachte. Und für mich sind die 49ers gepaart mit den Eagles und natürlich den Buccaneers die zentralen Favoriten der Conference.
Ja, aber wenn man mal wirklich rumguckt, es ist ja keiner ohne Fragezeichen.
Ja.
Also ich finde, also bisher die ersten beiden Wochen haben die Eagles mit am stabilsten gespielt. Es ist ihnen aber auch teilweise nicht sehr schwer gemacht worden. Dazu muss man jetzt sagen, also die Lions, die die Eagles in der ersten Woche ganz knapp geschlagen haben, sind jetzt auch kein Pushover dieses Jahr. Also da kommen wir ja gleich noch zu. Das wird auch spannend. Ansonsten muss ich mal wirklich überlegen. Also ich meine, selbst Tampa Bay, ja, man muss sagen, auch die haben einen guten Kader, aber wirklich ihre PS auf die Straße gebracht haben die ja bisher auch nicht. Also Brady hat bisher für seine Verhältnisse echt schwach gespielt. Die Offensive Line ist Interior ein Problem. Also gerade die Offense der Buccaneers war ja bisher irgendwie rätselhaft schwach. Die Defense war wirklich gut. Wobei auch da wieder so die Frage ist: Ja, so was hat man denn bisher an Gegnern gehabt? Also, die Buccaneers werden jetzt einen gewissen Reality-Check kriegen, wenn sie halt gegen Green Bay spielen diese Woche. Aber auch ansonsten, die Packers, deren Defense, finde ich, hat sich nicht so gezeigt bisher, wie man das erwarten konnte. Klar, sie haben die Bears jetzt geschlagen, aber die Bears haben nun mal auch einen der schlechtesten Kader der NFL. Also das ist jetzt auch nichts, was einen da irgendwie groß umgehauen hat. Und das, was finde ich so ein bisschen der Unterschied zum Start zum letzten Jahr bei den Packers ist, als die Packers letztes Jahr gegen die Saints verloren haben, war jeder so, hä, was ist denn da passiert? Und keiner konnte sich das richtig erklären, weil da eben auch viele Sachen schiefgelaufen sind, die man vor der Saison nicht wirklich auf der Rechnung hatte. Und ja, dass die Defense bisher etwas wackeliger ist, als man gedacht hat, kann man auch in diese Kategorie zählen. Aber die große Schwäche in der Offense, nämlich die Wide Receiver, das ist etwas, was wir vor der Saison alle gesagt haben. Und das ist, finde ich, der große Unterschied. Die Schwäche, die jetzt aktuell bei den Packers da ist, ist halt eine Schwäche, die hat man kommen sehen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit halt auch etwas größer, dass sich diese Schwäche auch durch die Saison zieht und vor allem gegen gute Gegner durch die Saison zieht. Weil klar, gegen die Bears kannst du halt damit spielen, dass du halt das Passing Game mehr oder weniger komplett über Aaron Jones aufziehst. Mhm. Und generell deine Offense. Und damit wirst du halbwegs klarkommen. Aber wenn du halt eben dann doch mal in ein Spiel kommst, wo deine Offense dann mehr unter Druck ist, dann hat man das selbst gegen die Vikings schon gesehen, dann wird das schwierig. So gerade, wenn man dann mal einen Rückstand aufholen muss. Also dann muss man ja die Receiver ins Spiel bringen, dann reicht es nicht mehr, über Aaron Jones zu spielen. Und dann weiß ich nicht, ob die Packers sich aus einem Loch dieses Jahr nochmal rausgraben können, wenn die mal in Rückstand geraten. Und deswegen, du hast die 49ers angesprochen, guter Kader, gute Waffen auch in der Offense und vor allem eine verdammt gute Defense bisher. Also wenn man gerade auch in die Advanced-Metriken guckt, ist die Defense der 49ers dieses Jahr verdammt stark. Und deswegen, also es ist offen, es ist wirklich komplett offen. Und wenn man dann sich so das erweiterte Feld anguckt, auch Wildcard-Kandidaten sind ja bisher einige Teams, die man da nennen kann. Ich meine, aus welchen Divisionen werden die kommen? Ich vermute mal, dass der Westen zwar nicht so stark ist, wie wir denken, aber trotzdem mindestens eine Wildcard stellen wird. Entweder mit Arizona oder mit Los Angeles. Wenn man eben die Niners zum Favoriten in der Division macht. Arizona kann dieses Jahr eine satte Menge Shootouts spielen, weil die Defense unfassbar schlecht ist. Die Offense kann aber halt eben, das ist eine Offense, die kann sich eben aus einem Loch auch mal rausbuddeln. Das hat man gegen die Raiders schon gesehen. Also es ist super schwierig und auf der anderen Seite halt auch wieder cool. Also man sieht zwar, dass das Niveau, finde ich, schwächer ist als in der AFC und dass da das Loch dieses Jahr nicht gerade knapp ist.
Ja.
Aber man hat halt eben nicht so die drei Teams, die zwei, drei Teams, wie jetzt eben in der AFC mit den Bills, den Chiefs und muss man jetzt mal überlegen, wer da hinterherkommt, weil Bills und Chiefs, finde ich, haben sich da schon etwas abgesetzt jetzt an den ersten paar Spieltagen.
Die Dolphins? Ach. Lass das nicht Jan hören, der war hier der große Dolphins-Truiser.
Die Dolphins werden auch nicht schlecht sein, aber ich sehe die halt nicht annähernd auf einem Level mit Bills und Chiefs. Also das muss man halt einfach sagen. Da ist halt vor allem der Quarterback-Unterschied nun mal deutlich, deutlich zu groß. Ja, aber NFC wirklich, also komplett offen. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Und da wird es dann eben auch dieses Jahr echt auf Verletzungen ankommen. Weil in so einem knappen Feld, da braucht nur einer zur richtigen Zeit mal den Lauf zu starten und steht dann plötzlich im Super Bowl. Also ich würde es nicht wundern, wenn du da dieses Jahr irgendeinen Kandidaten am Ende im Super Bowl stehen hast, den jetzt noch gar niemand auf dem Zettel hat.
Ja, könnte auf jeden Fall sein. Ist natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung von Teams, die man ja vielleicht zu Fringe-Playoffs sieht, wie zum Beispiel uns, dass da was gehen kann. Am Ende glaube ich aber, dass es gute alte Tom Brady wieder machen wird. Der wird sich bis dahin mit seiner Frau versöhnen. Und die Wide Receiver werden auch wieder fit werden, auch wenn die gerade wirklich brutal im Lazarett sind. Aber mein Tipp bleibt dabei, dass Tampa da am Ende doch wieder im Super Bowl steht.
Ja, gut. Ist fair. Aber dann gehen wir jetzt mal auf unser Spiel dieses Wochenende. Und ich habe es ja schon gesagt, auch die Lions sind dieses Jahr, finde ich, ein Team, was durchaus Chancen haben könnte, noch irgendwie so in diesen siebten Seed reinzusneaken. Gerade wenn andere der Wildcard-Teams schwächeln, weil die Lions sind dieses Jahr echt nicht schlecht. Gerade die Offense, trotz Jared Goff, hat doch bisher einige positive Signale gesendet. Wie siehst du die Offense der Lions und wo glaubst du, wird es für unsere Defense schwierig?
Ja, also grundsätzlich sind die Lions ein anderes Team als die letzten Jahre. Also auch letztes Jahr unter Dan Campbell waren sie zwar so die Everybody's Darlings, weil sie es immer knapp gehalten haben, aber sie sind jetzt einfach qualitativ deutlich besser als die letzten ein, zwei, drei Jahre. Und man kann so ein bisschen in der NFC North sagen, dass die so ein bisschen mit den Chicago Bears getauscht haben, weil Chicago war immer dieses unangenehme zu spielen, gerade im Soldier Field, weil sie mit einer riesigen Defensive Front agiert haben. Das haben die Lions jetzt nicht so unbedingt, aber jetzt werden, denke ich, die Lions, die vom Kader her vielleicht Drittplatzierten sein, die aber wirklich sehr unangenehm zu spielen sind. Und da gilt tatsächlich, nicht weil wir ein deutscher Podcast sind, sondern weil es einfach der Wahrheit entspricht, der erste Blick an Amon-Ra St. Brown, der US-amerikanische, deutsche, je nachdem wie man sieht, Receiver aus dem Slot hauptsächlich agierend. Und der ist in einem richtig, richtig guten Lauf. Und wir haben niemanden so wirklich, den man dagegen stellen kann, meiner Meinung nach. Die Offensive Line, besonders die Interior Offensive Line, ist wirklich angreifbar bei den Lions. Da erwarte ich mir auch einiges von Za'Darius Smith, der hoffentlich wieder mehr Inside gestellt wird, von Delvin Tomlinson, dass sie gerade im dritten Down da ordentlich Druck machen können. Und dann wird es natürlich eine sehr, sehr schwierige Sache grundsätzlich, weil unsere Defense war schon gegen Philadelphia wirklich nicht gut. Jetzt fehlt mit Harrison Smith so einer der zentralen Spieler. Und da mache ich mir schon Gedanken, wenn ich ehrlich bin.
Ich muss ja sagen, das mit der O-Line, das ist ja irgendwie etwas merkwürdig, finde ich, weil ich hatte die Lions vor der Saison als mit einer der stärksten Offensive Lines in der NFL. Und ich bin auch eigentlich immer noch der Meinung, es könnte sie sein. Gut, Frank Ragnow hat bisher scheinbar Probleme gehabt nach seiner Verletzung. Ist, wobei auch das etwas merkwürdig ist, weil er zwar eine sehr, sehr niedrige Grade bei PFF hat, auf der anderen Seite aber noch keine einzigen Pressure zugelassen hat. Also ist spannend. Scheint aber halt noch hier und da ein paar Probleme zu haben. Das Tackle-Duo ist wirklich gut. Cyril hat sich ja wirklich nach einem schweren Start in die NFL wirklich, wirklich gut gefangen. Und über Taylor Decker, ja, ist halt ein solider Left Tackle und hat das auch bisher diese Saison gezeigt. Mit Jonah Jackson hast du auch noch einen relativ soliden Guard auf Left Guard. Was mich etwas wundert, ist, dass man halt Logan Stenberg, den Rookie, auf Guard spielen lässt, auf der anderen Guard-Position, anstatt eben entweder Evan Brown oder eben Ragnow auf die andere Guard-Position zu stellen und einen der beiden dann auf Center zu stellen, weil Evan Brown, als er von Ragnow übernommen hat, da der ja zwischendurch verletzt gewesen ist, hat ja schon wirklich wieder gut gespielt und hat auch im Vorjahr schon wirklich gut gespielt. Deswegen verstehe ich es halt nicht wirklich, warum Evan Brown aktuell bei den Lions kein Starter ist. Also das finde ich halt schon eine etwas merkwürdige Entscheidung. Klar, vielleicht sagt man da, okay, der ist halt Center only, aber ja, dann schiebe ich halt Ragnow rüber, der eben schon Guard gespielt hat. und habe dann meine fünf besten Leute auf dem Feld, weil Logan Stanberg, der Rookie bisher, ist völlig überfordert. Also das sind im Moment Ausmaße von Rookie Bradbury, um das mal so zu sagen. Der hat im Moment nach zwei Spielen schon 10 Pressures zugelassen als Guard und eine Pass-Block-Grade von sage und schreibe 0,0. Also das ist, wir sagen ja immer so schön, wo kann die Vikings Defense angreifen? Da, bei ihm. Also da muss die Interior Pressure kommen, und wenn du halt wirklich es schaffst, eben hier und da mal One-on-Ones gegen Za'Darius Smith zu ziehen, dann sollten die Vikings bei Passing Downs keine großen Probleme haben.
Ganz kurz, um nochmal kurz reinzugrätschen, du hast gesagt, Jonah Jackson, ich glaube, Jackson ist out. Ich glaube, der ist mit einer Verletzung raus, wenn ich es richtig weiß. Okay. Als Left Guard. Wer da jetzt spielt, ob da Avosika spielt, von dem ich noch nie was gehört habe, der PFF als Backup drin hat, oder vielleicht dann Drew Forbes spielt, ich weiß es nicht, aber Jackson ist auf jeden Fall out.
Stimmt, Jackson ist out. Ja, dann ist die Interior Line auf jeden Fall angreifbar, zumal Frank Ragnow auch als questionable gilt. Gut, also jetzt, da können wir mal auf den Injury Report kommen. Also Kuminski out, das macht nicht viel. Das ist ein Backup-Rusher, das wird keinen großen Unterschied machen. Jonah Jackson ist halt dann eben schon ein mächtiger Verlust. Und dann die vier Fraglichen, Hawkinson, Hutchinson, Ragnow und Swift. Gut, über Swift kann man jetzt natürlich wieder die Running Back Value Diskussion anbringen. Andererseits muss man halt auch sagen, die Vikings haben dieses Jahr bisher große Probleme in den Flats gehabt, vor allem eben gegen Running Backs und Tight Ends. Dementsprechend könnte Swift halt schon ein verdammt gutes Spiel gegen die Vikings haben, wenn die das vom Gameplan her wieder so spielen. Deshalb wäre eine mögliche Verletzung auch hier aus Vikings Sicht wahrscheinlich schon hilfreich. Und Ragnow natürlich, also wenn jetzt Jackson und Ragnow in der Interior Line ausfallen, dann feuerfrei durch die Mitte, dann muss da Druck kommen. Weil außen, klar, du hast Smith und Hunter, wobei Hunter, finde ich, etwas langsam in die Saison gekommen ist. Ist halt ein bisschen schwierig, aber eben gerade für das Kurzpassspiel, mit dem die Vikings bisher noch Probleme hatten, wären halt sowohl Swift als auch Hawkinson doch Ausfälle, die wichtig sein könnten aus Vikings Sicht. Und gerade die Mitte des Feldes, der könnte aus Vikings Sicht dieses Spiel wieder etwas schwierig aussehen, weil wir hatten es ja schon gesagt, Harry fällt auf jeden Fall aus. Kendricks wird erwartet, dass er spielt, ist aber auf questionable, also auch da nichts Sicheres. Dementsprechend gerade dieses Kurzpassspiel könnte halt für die Vikings schwierig werden. Und wenn halt große Teile der Interior O-Line bei den Lions ausfallen, dann kannst du halt sicher davon ausgehen, dass da auf das Kurzpassspiel gesetzt wird. Und dass wir eben vor allem von Amon-Ra St. Brown wieder relativ viel sehen werden, weil da haben die Vikings einfach niemanden, dem man da wirklich gegenstellen kann.
Was machen wir eigentlich mit der Tatsache, dass es wohl nicht klar ist, dass der Backup von Harrison Smith der First-Rounder Louis Cien ist, sondern wahrscheinlich der Practice-Squad-Spieler Josh Metellus?
Im Practice-Squad ist er ja nicht.
Nicht?
Nein. Ja, aber trotzdem natürlich kein sonderlich gutes Zeichen. Ich muss ehrlich sagen, aufgrund der Preseason-Leistungen verstehe ich es jetzt nicht unbedingt. Ja, Louis Cien hat jetzt nicht top gespielt, aber Metellus fand ich jetzt nicht wirklich viel besser. Das Einzige, was ich mir da halt vorstellen kann, ist, dass man da halt noch mit Ciens Knie etwas vorsichtig sein möchte, weil ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich es nicht. Also da finde ich, da hat die Preseason oder Cien hat noch große Probleme mit dem Playbook. Also ansonsten sehe ich da keinen Grund für, warum das so sein sollte. Mit der Verletzung, da könnte ich es dann noch verstehen. weil die Knieverletzung war ja jetzt so, wie sich das angehört hat, schon etwas, an dem Scene durchaus etwas länger gekaut hat und wo es vor allem auch immer mal wieder ein, zwei Setbacks gab. Also als er in der ersten Woche gefehlt hat, da war das ja wohl so, dass er eine alte Knieverletzung da wieder aufgebrochen hat. Dementsprechend kann das natürlich sein, dass man da etwas vorsichtiger geworden ist. Anders kann ich mir das halt eigentlich echt nicht erklären.
Ja, ist auf jeden Fall wirklich, also ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, ja, Bynum macht ja einen guten Job und warum sollte man da den Rookie reinspielen lassen? Bei den Eagles war ich ja zu Gast vor dem letzten Spiel und da wurde ich kritisch gefragt nach Louis Cien, warum der nicht startet. Wenn der jetzt wirklich nur Safety Nummer 4 sein sollte, weil nach der Verletzung von Harry war das nun mal so, dass, glaube ich, sie nur ein Play bekommen hat und Metellus den Rest, muss man sich da schon mal Gedanken machen, meiner Meinung nach. Ich glaube auch, aber mit beiden, egal wer da spielen wird, können die Vikings das tatsächlich nur über einen Offensive Shootout gewinnen, weil die Vikings Defense ist nicht keine gute Unit. Das hat jetzt das Eagles-Spiel gezeigt, meiner Meinung nach. Das Packers-Spiel war da so ein bisschen ja, schönredend. Und also der deutlich wahrscheinlichere Weg, dieses Spiel zu gewinnen, ist, indem man offensiv scored, weil man sie defensiv unter anderem Amon Ra St. Brown nicht stoppen kann.
Ja. Ja, dann drehen wir es doch gleich mal um und gehen auf die Offense gegen die Lions Defense. Wo siehst du da Angriffspunkte für die Vikings und auf der anderen Seite, wo könnte es eventuell für die Vikings gefährlich werden?
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Kevin O'Connell jetzt den Ball gegen die Lions mehr laufen will. Das waren die Ansagen in der Pressekonferenz relativ eindeutig. Und ich bin da guten Mutes, dass das auch wirklich funktioniert gegen die Lions, die einfach, weil wir haben es vorhin gesagt, unsere Interior O-Line, eine der, naja, Gewinner vielleicht nicht, aber der einigen der wenigen soliden Units war gegen die Eagles und auch gegen die Packers schon mit Ups und Downs, aber auf jeden Fall weit weg von dem, was wir gewohnt sind als Vikings-Fans. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man den Ball über den Lauf bewegen kann, dass der Vin Cook da schon früh viele Carries kriegt. Und dann ist es, glaube ich, also wenn man ehrlich ist, bei den Vikings in der Offensive dieses Jahr relativ einfach. Du hast Justin Jefferson, den kaum ein Cornerback decken kann. Die Lions haben keine schlechten Corner, aber haben auch keine Star-Corner, meiner Meinung nach. Ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, dass man Adams ein bisschen früher ins Spiel einbindet als gegen die Eagles, weil der meiner Meinung nach immer noch eine ordentliche Nummer 2 ist. Und ja, die Lions-Linebacker sind entweder schlecht mit Anzalone oder sehr, sehr jung und unerfahren mit Rodriguez. Und auch die kann man natürlich attackieren. Ich sehe schon, dass die Vikings da so offensiv zumindest einen Bounceback haben und ordentlich Punkte aufs Board bringen.
Ja, man muss ja auch wirklich sagen, also die Interior Line, in die die Lions ja eigentlich in den letzten Jahren viel investiert haben, so richtig viel kommt da nicht rum, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und ansonsten, du hast die Linebacker schon angesprochen, auch die Edge-Rusher sind zumindest gegen den Lauf schlagbar. Das heißt, das Laufspiel muss eigentlich funktionieren. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also was die Teamwertung angeht, hat Detroit laut PFF aktuell eine solide Run-Defense-Grade, die ungefähr auf, ja, die ist ungefähr auf dem Level der Vikings. Also es ist Platz 12 Lions, Platz 13 Vikings, um das mal in ein Verhältnis zu setzen. Was ja auch etwas überraschend ist, weil die Vikings ja doch zumindest gegen die Packers mächtig über den Boden geschlagen worden sind. Aber ja, ich tue mich ein bisschen schwer damit, halt den Gameplan da klar Richtung Lauf auszurichten. Ich glaube auch, dass mehr gelaufen wird, sofern es das Gamescript zulässt. Aber auf der anderen Seite hast du halt eben einen wirklich guten Receiving Corp und Pass Rush ist halt bei den Lions auch, also generell Pass Defense ist bei den Lions halt so eine Sache, die bisher ein Problem ist und gerade der Pass Rush abgesehen von Hutchinson, der halbwegs vernünftig angefangen hat, kommt da bisher auch nicht so viel rum. Deswegen würde ich halt auch erstmal versuchen, da wieder die Passoffense auch wieder ins Spiel zu bringen, weil ich glaube, damit öffnest du dir halt auch das Laufspiel und vor allem die Vikings werden in der Defense, das haben wir ja schon gesagt, große Probleme haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Shootout sehen, ist in diesem Spiel relativ groß. Und ein Shootout gewinnst du nicht über das Laufspiel. Deswegen muss da eigentlich dieses Mal deutlich mehr auch wieder über den Pass kommen. Und Cousins darf auf jeden Fall nicht schon wieder so ein Off-Game haben. Sonst haben wir ein großes Problem.
Ach so, wieso? Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die Lions tatsächlich über den Boden den Ball bewegen wollen. Und dass es dann zwar so ein bisschen durchaus ein offensiv dominantes Spiel gibt, also der Ball kann bewegt werden, aber es gibt dann gar nicht so viele Punkte, weil eben wie der Natur von runlastigen Offense so ist, selbst wenn sie den Ball bewegen können, kommen da nie so viele Punkte zustande, als wenn man mit Passplays agiert, weil die einfach explosiver sind im Durchschnitt. Von daher kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass beide den Ball mit über die Running Backs bewegen wollen.
Ja, vor allem hast du ja dann auch eine laufende Uhr, wenn du das Running Game halt priorisierst. Aber da ist dann eben auch wieder die Frage, können die Lions das und machen sie es im Endeffekt auch, wenn eben die komplette Interior Line fehlt? Ja. Da kann ich mir halt schon fast vorstellen, dass dieses Mal sehr viel des Gameplans über das Kurzpassspiel geht, weil die Lions halt damit die Schwächen in der eigenen O-Line und eben auch auf der anderen Seite die Schwächen innerhalb der Vikings, die komplett ausnutzt.
Ja, ist halt nur, ob Jared Goff dann wirklich die Vikings, auch die Vikings-Defense so Play für Play selektieren kann, wie es eigentlich nur die Elite-Quarterbacks können. Also nicht über das Big Play kommen, sondern eben wirklich mit dem Paper Cuts über das Feld laufen. Und das sehe ich dann wieder nicht, also dass das ohne Fehler funktioniert.
Ja gut, ist halt die Frage, wie schwer die Vikings Goff das halt machen, weil das muss man eben auch mal sagen, ja, Jalen Hurts hatte ein gutes Spiel und ein Spiel, was zumindest in der ersten Halbzeit auch relativ fehlerfrei war, aber die Vikings haben es ihm halt auch super einfach gemacht. Also wie viele der Würfe, die er da gemacht hat, waren schwer? Da war ja nichts Schweres bei. Und deswegen, also das kann auch Jared Goff, wenn man ihn halt nicht vor große Herausforderungen stellt. Die Vikings müssen es halt irgendwie schaffen, die Lions in Passing Downs zu kriegen, wo du halt auch eben nicht nur mit schnellen Pässen arbeiten kannst, weil dann haben die Lions keine Chance. Das muss man eben einfach mal so sagen. Also bei diesen längeren Passing Downs, dafür ist Goff nicht gut genug, vor allem unter Druck nicht gut genug. Und dafür sind eben auch die Schwächen in der Interior Line und vor allem auch die Ausfälle dieses Mal einfach zu groß.
Ja. Stimmt.
Ja. Dann kommen wir doch mal zu den Predictions und also erstmal zu den Tipps und dann zu den Bold Predictions. Fangen wir erstmal mit dem Tipp an, mit deinem Ergebnistipp. Vikings Lions, wie siehst du es?
Ich bin optimistisch tatsächlich. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, gerade offensiv wird es ein Bounceback geben. Kirk Cousins wird deutlich verbessert spielen. Hoffentlich können wir alle Dry Receiver ein bisschen einbinden. Und am Ende sehe ich uns mit 29 zu 25 gewinnen.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hab ein etwas mulmiges Gefühl vor diesem Spiel, einfach weil ich ohne Harrison Smith und wenn Kendricks auch noch angeschlagen ist, dann ist diese Defense meiner Meinung nach halt einfach Toast. Also muss man halt leider einfach so klar sagen und deswegen, ich habe auch ein bisschen Angst, dass die Vikings offensiv zu konservativ rangehen, um halt so ein bisschen eine Überkorrektur zu haben von dem, was da in der zweiten Halbzeit letzte Woche passiert ist. Und deswegen habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, dass die Lions eben eventuell dann irgendwann mal wegrennen könnten, wenn die Vikings es doch etwas zu konservativ angehen. Und ich glaube, insgesamt wird es knapp, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein 32-28 für Detroit gibt.
Na, immerhin sind wir nicht einstimmig.
Ja. Bold Predictions.
Bold Prediction. Chandan Sullivan wann bist du mit einem Pick 6?
Okay. Da muss Goff aber eine ganz schöne Ente werfen, damit das passiert.
Ja, auch, aber das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich.
Das ist auch wieder richtig. Vor allem, der übersieht ja gerne mal was über die Mitte, deswegen kann ja mal passieren. Ja, ich habe mich ja letzte Woche mächtig verbrannt mit meinem Take zu dem Supplemental Supporting Cast. Also ich meine, ich war ja richtig damit, dass die Eagles vor allem eben sehr viel Ressourcen darauf verwenden, Jefferson rauszunehmen. Das ist ja nun mal auch passiert, aber leider hat der Rest des Supporting Casts und auch der Herr Quarterback das nicht zu nutzen gewusst. Deswegen, ich glaube, dass die Vikings Defense zumindest im Pass Rush ein bisschen was haben wird. Ich glaube, dass den Danielle Hunter, der ja in den letzten Jahren gegen die Lions immer hot war, so ein bisschen aus seinem bisherigen Saisontrott rauskommt. Der hat ja, wie gesagt, bisher nur so semi-gut gespielt. Also so richtig stark war das bisher nicht. An der bisher auch erst vier Quarterback-Pressures, was in zwei Spielen für Hunter echt wenig ist. Ja, aber er kommt da raus und holt sich fünf Pressures und zwei Sacks.
Oh. Gegen Panelsuhl. Naja, mal abwarten.
Vielleicht wird der auch mal innen aufgestellt.
Ja, dann sieht die Sache besser aus, aber da sehe ich tatsächlich eher Zedarius. Aber ja, also wir haben uns von Hunter viel erhofft. Und ich meine, er spielt jetzt nicht schlecht, das darf man, glaube ich, nicht sagen, aber muss schon ein bisschen mehr kommen von dem Hype, den wir in der Offseason hatten. Und wäre ein gutes Spiel, da jetzt anzufangen.
Ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich, was meinen Tipp angeht, falsch liege, weil was die Stimmung rund um die Vikings angeht, wäre ein Sieg in Woche 2 doch verdammt wichtig. Und mal ganz ehrlich, wenn wir nächste Woche alle nach London fahren, für diejenigen, die fahren, wäre es doch schöner, da mit einer positiven Bilanz hinzufahren, als schon irgendwie wieder sich Gedanken um ein Verlieren in der Saison zu machen zu müssen. Dementsprechend hoffe ich, dass ich da falsch liege und wünsche allen ein schönes Spiel, ein gutes Divisional Matchup und dass die Vikings weiterhin innerhalb der Division ungeschlagen bleiben. Skol Vikings!
Goal.